Man kennt euch als Schandmaul bzw. von Regicide. Ich weiß, dass du keine Schubladen magst, wo man Musik einordnet, aber wo könnte man Veto am ehesten von der Ausrichtung her hinpacken?
Ich meine, erstmal, klar, deutsche Rockmusik, das ist mal so, ich würde sagen, das Dach des Ganzen. Jetzt diese Unterschubladen finden, das ist immer ein bisschen schwierig. Da seid ihr eigentlich immer besser drin. So, die Journalisten an sich und im Speziellen. Ich weiß es nicht, wo kann man uns einordnen? Ich denke mal ganz grob, dass wir da mit Kollegen wie Megahertz, wie Umf oder und so weiter im gleichen Teich schwimmen, denke ich mal. Aber wie nennt man das Ganze dann wieder, ne? Früher hätte man es Neue Deutsche Härte genannt vielleicht, aber neu ist es jetzt nicht mehr und ja, denkt euch was aus.
Veto gab es vor Schandmaul. Danach war erst einmal zumindest vordergründig eine Zeit lang Ruhe. Und wie kam es, dass ihr das Projekt jetzt wieder mit veränderter Besetzung ausgegraben habt?
Ja, wie gesagt, die Zeit ließ es damals nicht zu, neben Schandmaul noch was anderes zu machen, beziehungsweise nicht so zu machen, wie es das Projekt hätte, wie es verdient hätte. Und es war dann, aber die Lieder sind geschrieben gewesen. Und man hatte auch Ideen. Man, nicht jedes Mal, wenn ich mich hinsetze und ein Lied schreibe, dann kommt da eine Märchennummer raus, aller Herr der Ringe oder so. Da sind auch durchaus noch andere Sachen im Kopf. Und das hat sich halt dann wieder so angesammelt. Und dann, wie kann das raus? Gehören diese Lieder nicht vielleicht auch mal veröffentlicht? Sind sie es vielleicht nicht doch wert, dass sie veröffentlicht werden? Und da kam dann die Idee, auch Veto wieder aufleben zu lassen. Und nachdem dann aber auch schon viele Musiker, die damals bei Veto dabei waren, mittlerweile in anderen Projekten eingebunden sind, beziehungsweise im Job unabkömmlich sind, haben wir halt dann umstrukturiert. Und so klappt das jetzt wunderbar.
Hat sich mit der Besetzung auch der Stil der Band verändert?
Also grundsätzlich nein, also der Stil von Veto hat sich über Jahre hinweg geändert. Also seit der Gründung von 93 kann man sich vorstellen, dass natürlich einiges passiert ist. Der grundsätzliche Style, wie wir ihn auch live die letzten Jahre dann, wir haben ja immer noch hier und da mal ein Konzertchen gegeben, präsentiert haben, hat sich dann nicht mehr geändert. Es sind halt die Musiker, die sich verändert haben. Also wenn man einen Bassisten oder einen Schlagzeuger oder und so weiter austauscht, dann verändert sich natürlich schon ein bisschen der Sound, weil jeder hat so seinen eigenen Style zu spielen. Und des Weiteren waren wir natürlich jetzt auch hoffentlich durch unsere Erfahrungen live und im Studio um einiges weiter als noch vor ein paar Jahren, als der letzte Veto-Tonträger rauskam, was ja glaube ich 99 der Fall war. Und also von daher, der Stil ist unseren Fähigkeiten angepasst. Und von daher hoffentlich ein bisschen besser als früher.
Eure erste Platte hieß Tatort Bühne und ist restlos vergriffen. Gleiches gilt für euer zweites Album Scherben im Kopf. Drei Stücke aus eurer ersten Schaffensphase habt ihr jetzt wieder in einer neuen Version auf das zweite Ich gepackt. Wie kam es dazu, dass ausgerechnet diese drei Stücke waren und was habt ihr daran verändert?
Also bei der Flucht und bei dem Wolfsherz, welches Lieder von der Scherben im Kopf waren, von der EP, die 99 rauskam, ist einfach so, dass es mit unsere stärksten Live-Nummern damals waren und auch mit unsere Lieblingslieder damals waren, wo wir einfach sagten, wenn wir uns jetzt schon nochmal die Arbeit machen und tun alles auf ein Album, wo man das Schaffen der Band der letzten 10, ja mittlerweile 13 Jahre irgendwie mal versucht ein bisschen zu überreißen, dann gehören die da auf jeden Fall rein. Und was haben wir verändert? Wir haben versucht und es hoffentlich auch geschafft, sie ins Jahr, also ins neue Jahrtausend zu adaptieren irgendwie, weil, ja, einfach, wie gesagt, man kann jetzt nicht einfach eins zu eins die 90er-Jahre-Version draufpacken, es würde dann irgendwo aus dem Contest fallen. Also wir haben es versucht natürlich stilistisch dann anzupassen den anderen Liedern. Und das erste Stück, also das dritte Stück vielmehr, in unserer Mitte, welches wir von Tatort Bühne genommen haben, ist eine Besonderheit, das ist eigentlich deswegen auch als Bonustrack angeteasert. Das ist eigentlich nur drauf, weil es so ein persönliches Lied ist. Da wird eine Beerdigung eines Freundes beschrieben. Und der existierte wirklich. Und das ist deswegen haben wir aus der ganz alten Zeit auch noch eine Nummer reingenommen und mit draufgepackt.
Wie zufrieden wart ihr selbst mit euren Auftritten beim Funkenflug 2005 in München, beim Wave & Gothic Treffen sowie als Regicide Support?
Also Funkenflug, es war das erste Mal wieder seit langer Zeit und dann auch noch vor so vielen Menschen. Aber man wusste genau, diese Menschen kommen nicht wegen dir. Und gab diverse technische Probleme. Also man konnte sagen, wir sind wieder da. So. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Regicide hat riesigen Spaß gemacht in Oldenburg oben. Da haben wir, glaube ich, den einen oder anderen auch entfacht. Das war was Besonderes. War auch uns auch eine Ehre, irgendwie vor denen zu spielen, vor der Präsentation ihrer CD. War ein Spaß einfach. Wir werden also die Oldenburger nicht, die haben wir nicht vergessen, werden wir nicht vergessen. Also da fahren wir auf jeden Fall wieder hin. Und Wave & Gothic war lustig, sage ich jetzt mal so, schmerzfrei. Weil also von einem technischen Aufwand, der da getrieben wurde, der gen Null ging. Also so die Boxen, die ich hier im Studio stehen habe, haben mehr Leistung als die Dinger, die da auf der Bühne standen. Es war eine reine Improvisation. Lustig war es von daher, dass wir natürlich da angereist sind mit unseren Cases, wo natürlich Schandmaul draufsteht, weil wir kaufen uns ja jetzt nicht für Veto neue Cases, wo die ganzen Instrumente und weiß der Geier was drin ist. Wo das Telefonieren dann losging von den Leuten. Ey, kommt schnell alle her, hier spielt Schandmaul unter falschem Namen. Ja, war dann aber nicht so. Ich weiß nicht, wie viele Leute da waren, 300, 400 Leute vor der Bühne. Und die hatten schon auch ihren Spaß. Also ich glaube, wenn die Platte hören, werden sie nicht völlig enttäuscht sein.
Wie war das Feedback der Fans auf diese Auftritte?
Ja, viele haben uns halt einfach da erst kennengelernt. Ich meine, wir haben hier nur im Münchner Umkreis, im Münchner Raum agiert, die letzten Jahre und überhaupt. Das heißt, wir sind eigentlich total neu, Newcomer und kein Mensch kennt uns. Und der einzige Bonus natürlich, den wir haben, dass man uns hier und da durch Schandmaul kennt. Was für die aber eine neue Erfahrung ist, dann sie werden wahrscheinlich neugierigerweise alle hinkommen und dann fällt ihnen wahrscheinlich erstmal das Gesicht ins Essen, weil es eben keine Märchen sind, die wir da erzählen und auch keine Flöten und Dudelsäcke und Geigen darum hüpfen, sondern eben eine ganz andere Musik passiert. Und dann, wenn der eine oder andere sich locker macht und frei macht, gefällt es ihm oder gefällt es ihm nicht, mein Gott, man wird sehen, wird vielleicht der eine oder andere das dann auch akzeptieren. Weil es ist ja kein Side-Projekt oder so. Es ist ja einfach eine Band, die gab es schon vorher. Ohne die Band gäbe es wahrscheinlich nicht Schandmaul in der Konstellation. Und ja, da muss man einfach als Zuhörer offen und willig sein, was anderes zuzulassen und nicht in mir den Märchenonkel grundsätzlich zu sehen, sondern vielleicht auch nochmal was anderes.
Apropos Fans, wie viel hatten Sie mit dem Veto-Comeback zu tun oder war das mehr alleine eine Entscheidung von der Band?
Nachdem eigentlich der Hauptteil der Schandmaul-Fans nicht wussten, dass es Veto gibt, hatten sie eigentlich gar nichts damit zu tun. Also das war eine Entscheidung von innen heraus, aus der Truppe heraus.
Ist Veto so etwas wie ein Ausgleich für euch zu Schandmaul oder mehr eine Ergänzung, also sozusagen das zweite Ich?
Ja, Ausgleich klingt blöd. Das würde ja so klingen, als hätte man mit Schandmaul irgendwie Defizite, die wir irgendwie ausgleichen müssten. Aber wie gesagt, ich kann nicht den ganzen Tag nur Märchenonkel spielen. Und da sind andere Geschichten. Wenn ich die Zeitung aufschlage und irgendwas springt mir ins Auge, was mich total nervt, dann kann ich das vielleicht noch in ein Märchen verpacken und abstrahieren. Damit der Schandmaul-Fan es dann als Königin- und Prinzessin-Geschichte hört oder so. Aber manchmal muss es einfach knallhart raus. Und von daher ist es halt einfach, da ist der Titelprogramm, das zweite Ich.
Wie sehr beeinflussen sich die Projekte untereinander? Mit Schandmaul seid ihr auf dem neuesten Album auch auf härteren Pfaden unterwegs. Liegt das an vermehrten Veto-Einflüssen?
Naja. Also das Veto-Album haben wir natürlich nach dem Schandmaul-Album aufgenommen. Nee, also ich glaube nicht, dass sich das so miteinander verkummelt. Es ist halt, bei Schandmaul haben wir gelernt, dass wenn wir, über die Jahre gelernt, wenn wir was sagen wollen, was irgendwie eine gewisse Aggressivität braucht, dann braucht es auch eine gewisse Härte in der Musik und da haben wir uns jetzt Album für Album immer mehr getraut, sage ich einfach mal, auch mal das harte Brett auszupacken. Veto hat mit diesem Umstand schon viel länger gespielt, also oder vielmehr viel mehr gespielt, weil da sind ja dann eher die softeren Klänge die Ausnahme. Was auch an den Thematiken liegt, die wir angreifen natürlich. Also wenn wir was Böses irgendwie beleuchten wollen, dann brauchen wir jetzt nicht mit der Oberballade ankommen.
Bei Veto textest du im Gegensatz zu Schandmaul alleine. Ist das Absicht oder Zufall?
Also es war am Anfang so, wie gesagt, seit 93, es war schon immer so bei Veto, dass über die anderen interessiert das alle nicht. Also das kam erst mit Schandmaul eigentlich dazu, dass ich andere Texte gesungen habe als meine eigenen, weil es eine gewisse Vielfältigkeit natürlich ergab und die Mädchen halt texten wollten und konnten. Bei den Jungen von Schandmaul ist keiner dabei, der will oder kann. So einfach ist das. Von Veto, genau. Also Schandmaul, Veto. Wie auch immer. Also die Jungs haben da einfach überhaupt kein Interesse dran. Der Stefan will sein Schlagzeug spielen und der andere sein Bass und so ist es halt dann. Und dann ist das Texten fällt dann quasi wieder dem Sänger zu.
Wenn man sich das düstere Artwork von eurem Album anschaut, dann erinnert das etwas an Thriller wie zum Beispiel Sieben oder das Schweigen der Lämmer. Woher stammen die Ideen dafür und spiegelt es eure Musik wider?
Also die Ideen, diese Artwork-Ideen, die stammen von unserem Grafiker alleine. Kai Hoffmann ist sein Name, sitzt in Köln, glaube ich. Und der hat sich tatsächlich von der Musik inspirieren lassen. Also der hat die Version bekommen, nachdem wir fertig waren im Studio, hat sich die durchgehört und hat dann diese Bilder vor Augen gehabt. Also von daher, und als er sie uns vorgeführt hat, die Bilder, haben wir gesagt, wow, geile Scheiße. Also genau so passt es eigentlich. Und von daher, das geht Hand in Hand. Wir wollen hier keine Clownparade aufführen, sondern wir stecken einen salzigen Finger in eine offene Wunde, damit man wieder weiß, dass sie doch da ist. Und von daher brauchen wir dann auch kein lustiges Cover, sondern eher eins, was ins Auge sticht. Durchaus vielleicht auch mit, ja, abschreckenden, ja, wie soll man das sagen? Also es ist ja kein schönes Cover.
Produzent war wieder einmal Thomas Heimans-Rosin. Setzt ihr mit ihm auf Altbewährtes oder gab es diesmal neue Herausforderungen, die es bei seinen anderen Projekten, wie zum Beispiel mit In Extremo oder Saltatio Mortis, beziehungsweise auch Schandmaul nicht gab?
Ich denke mal, für ihn ist das auch ein Neuland gewesen, in der Art und Weise, dass er eben keine Melodieinstrumente unterbringen musste, wie Flöten, wie Geigen und so weiter, die die ganzen Melodieparts beherrschen. Hier musste er Rockmusik machen, musste auf Druck und Power und Härte vor allem schauen. Von daher war es für ihn wahrscheinlich auch ein bisschen neues Arbeiten. Auf der anderen Seite altbewährt, ich meine, wir schießen ja aus der Hüfte was Neues, da hat man irgendwie keine Plattenfirmen, Vorschüsse, die irgendwie gen Himmel gehen, sondern man musste auch ein bisschen den Ball flach halten bei dem Ganzen. Und da wussten wir natürlich, was wir beim Thomas kriegen. Und sind da keine Experimente eingegangen, dass wir jetzt irgendeinen Hubert Meyer von um die Ecke fragen, nur weil er irgendwie eine billige Produktion anpreist, sondern da geht man dann, und nebenbei ist es auch die Freundschaft mit ihm. Also es ist, man weiß, woran man ist, man weiß, woran man arbeiten kann und er weiß, wie er mit uns umgehen muss und kann. Also es ist ein offenes Sprechen, von daher ist eine Produktion mit ihm einfach easy, macht Spaß.
Sowohl menschlich als auch musikalisch.
Richtig, genau. Und das Menschliche gerade ist ja auch bei sowas Intimen wie einer Musikproduktion sehr wichtig.
Mit Wieder allein und tief greift ihr mit Pädophilie bzw. Vergewaltigung ein sehr heikles Thema auf, sehr direkte Weise auf. Was wieder ein wunderbarer Aufhänger wäre für die meisten Medien, um euch totzuschweigen. Wie ist da deine Meinung dazu?
Naja, also gerade diese Medien sind es ja, die einem dazu inspiriert haben, beziehungsweise nicht die Medien, sondern die kranken Typen, die es tun, es existiert, und die Medien berichten darüber. Und das wiederum fällt auf, dass es häufig und viel der Fall ist. Und das wiederum hat inspiriert zu diesen Liedern. Also ich denke nicht, dass wir in irgendeiner Art und Weise was verherrlichen, sondern eher in einer knallharten Art und Weise darauf aufmerksam machen, dass es da ist. Und zwar nicht nur um 20:15 Uhr am Sonntag beim Tatort, sondern wie gesagt, kauf dir eine Wochenzeitung, du findest in fast jedem Blatt irgendein schreckliches Ding. Und man sollte, und wenn diese Lieder durch ihre Direktheit und ihre Aggressivität auch nur eine Tat verhindern, dadurch, dass einer mal das Schreien nicht ignoriert, was er da hört, oder dadurch, also dann haben sie ihre Daseinsberechtigung. Und wer das totschweigen will, ist dann nicht ganz konsequent, weil dann dürften sie erst gar nicht darüber berichten.
Ist euer Lied Koma eine versteckte Aufforderung zu aktiver Sterbehilfe?
Nein, eigentlich nicht. Also eigentlich nicht. Eigentlich widerspiegelt es nur meine Angst vor so einer Situation, wo man selber nichts mehr machen kann, aber noch bewusst wahrnimmt, was um einen herum passiert, vielleicht manchmal. Und man selber ist also nicht mehr in der Hand hat, irgendwas zu entscheiden. Sterbehilfe schwingt natürlich mit. Wobei das eine Diskussion ist, die kann man ewig führen und man kann sich nie sicher sein, weil woher weiß derjenige Sterbende, Helfende, dass der Sterbende wirklich sterben will? Also das ist jetzt dann wieder dieses ethische Grundproblem. Darauf will ich jetzt nicht eingehen. Ich will eigentlich nur eine unglaublich schlimme Geschichte erzählen, vor der ich persönlich Angst habe. Irgendwann aufzuwachen, aber nicht wach zu sein, sondern zu wissen, oh, irgendwas stimmt hier nicht. Kann mich nicht bewegen, kann nichts sagen, nicht um Hilfe schreien und ja. Das ist eine tiefe Angst.
Flucht erinnert vom Text her an eine unglückliche Liebesgeschichte und in diesem Song habt ihr auch mit dem Gesang experimentiert und so erweckt in Kombination mit den schnellen Tempowechseln auch tatsächlich das Gefühl, als ob man sich auf der Flucht befinden würde. Welche Hintergründe hat dieses Lied?
Das ist schön, dass du das genauso interpretierst, wie ich will, dass ihr es erst interpretiert, weil es geht um keine Frau, sondern es geht um Heroin. Und es quasi wird die Droge beschrieben, wie sie wirkt, wie er sich verliebt, der Protagonist, in die Droge, von ihr abhängig wird und nicht mehr von ihr loskommt und es aber versucht und auf der Flucht ist. Was man aber dann wohl wissen muss, erstmal, dann beziehungsweise länger braucht, um drauf zu kommen und ja, und das ist ein Lied, welches auch persönliche Hintergründe hat, jetzt nicht bei mir selber, aber im Freundeskreis, ich also den Kampf und die Flucht vor der Droge live miterlebt habe.
Denkst du, dass Ein Lächeln lang am ehesten das Lied ist, was man theoretisch auch unter dem Schandmaul-Banner hätte veröffentlichen können?
Wenn man jetzt weiß, worum es bei einem Lächeln lang geht, dann nein. Musikalisch bestimmt. Also musikalisch auf jeden Fall, da arrangiere ich dir jetzt eine Flöte und eine Geige rein und dann ist es wahrscheinlich vom Schandmaulkontest nicht großartig zu unterscheiden, wenn man das Klavier rausstreicht. Thematisch geht es hier halt um eine schlimme Beziehung, also eine Beziehung, wo man jetzt als, in dem Falle ich, als Mann merkt, dass man mehr Kraft rein investiert, als man kann. Weil durch, weiß der Geier was, Krankheit oder und so weiter, man dem Partner nicht helfen kann. Thema Depressionen oder sowas. Und irgendwann merkt, ich gehe drauf selber innerlich, ich muss aus dieser Beziehung raus. Auch wenn ich den anderen Menschen liebe oder geliebt habe, aber ich muss raus, sonst gehe ich selber vor die Hunde. Das beschreibt ein Lächeln.
Außerdem ist es nach Flucht das zweite Stück in Folge, was sich um, also wie du gerade angesprochen hast, dreht sich ja Flucht jetzt doch um Heroin und nicht um Liebe. Aber es handelt von einer Form von Beziehung, zwar jetzt in dem Fall menschlich und nicht auf eine Sache bezogen, doch bei Flucht gibt es am Ende die Befreiung sozusagen. Und sind diese Stücke, diese beiden auf dem Album bewusst so angeordnet, um eine bestimmte Botschaft zu vermitteln?
Nein, das muss ich, nein. Das ist eher, also bei der Anordnung der Lieder haben wir eher darauf geachtet, wie sie miteinander harmonieren im Bezug auf Tempowechsel, auf Harmoniewechsel, dass du die Platte halt einfach einlegen kannst und sie läuft durch und macht nicht irgendwelche Querelen, die dich dann beim Bügeln stören oder so.
Ist Irrlicht die Veto-Version von Die Tür in mir?
Jein. Ja, die Tür in mir handelt von dem langsam verfallenen Wahnsinn und Irrlicht handelt von krankhaften Depressionen. Also quasi zu merken, dass man ein Problem hat, es aber nicht fassbar ist und man auch von außen irgendwie keine Hilfe bekommen kann, weil man sich in sich selbst verirrt hat. Also krankhaften manischen Depressionen, das ist das Irrlicht. Und man sollte, ja, es sind auch persönliche Erfahrungen, die man gemacht hat, wo man einfach feststellt, da kommt, das geht nicht einfach weg. Weißt du, das geht nicht einfach weg, so wie eine Grippe. Also da muss man aktiv selber was tun. Von außen ist da jetzt zumindest von Freunden und Partnern wenig Hilfe, na, zu erwarten nicht, aber sie können nicht helfen. Und deswegen muss man einen Schritt tun und damit man sich, damit man aus dem Labyrinth in sich selbst wieder rauskommt.
Steht ihr mit den Themen, die ihr bei Veto besingt, mehr im Leben als mit denen, die man bei Schandmaul für gewöhnlich findet?
Teilweise würde ich sagen. Also ich denke mal, dass die Veto-Themen alle aufgrund von persönlichen Erfahrungen oder persönlichen Problemen oder ja, mir fehlt irgendwie das Wort. Also das, was man halt so wahrnimmt und sich vielleicht auch ohnmächtig dem gegenüber fühlt, befasst gedanklich und Schandmaul hat genauso persönliche Sachen verarbeitet. Aber denn doch in einer Art und Weise, die, sag ich mal, nicht so oftmals, nicht so klar ist, sondern andere Leute hören das Lied und bei Schandmaul und hören einfach nur die Märchengeschichte darin und finden es total super. Und dass da eine tragische Beziehung hintersteht oder sowas, das muss man nicht raushören bei Schandmaul. Das kann man raushören, wenn man lustig ist, also wenn man es will. Und bei Veto ist es doch relativ Patsch ins Gesicht. Also da gibt es gar nicht so viele Interpretationsmöglichkeiten, außer den Titeln von gerade irgendwie bei Flucht, wo ich bewusst in die Irre führe. Einfach. Wo man dann erstmal denkt, es geht hier um eine Love Story.
Ist euer Song Wolfsherz eine Art Bandhymne? Also in eurem Forum online sieht man von vielen Fans, dass sie genau dieses Lied am ehesten mit Veto in Verbindung bringen und das auch lieben gern wieder live hören wollen.
Ja, es ist vor allem das Lied, was wohl damals, als wir vermehrt live aufgetreten sind, hier vor allem im Münchner Umkreis, war es wohl unser Live-Hit, kann man so sagen. Und von daher haben wir es auch wieder drauf, weil mal gucken, was der Rest von Deutschland dazu sagt. Von der Story her ist es halt einfach tatsächlich der Versuch, das 600-Seiten-Buch von Wolfgang Holbein auf ein paar Vierzeiler zusammenzukürzen. Eine schöne Story, eigentlich eine moderne, im heutigen Düsseldorf spielende Werwolf-Geschichte, die dann, ja, es ist ein lesenswertes Buch und ich kann natürlich in dem Text das Buch nicht wiedergeben. Wenn ich das könnte, wäre ich gut.
Im Booklet steht über euren Bonustrack In unserer Mitte eine Widmung. Und du hast ja vorhin selber schon gesagt, dass es auf sehr persönlichen Erfahrungen beruht. Der Text erzählt vom Tod eines Menschen und dass er eben so schnell nicht vergessen wird. Es ist auch mit Abstand euer ruhigstes Lied auf der Platte. War es euch ein Bedürfnis, dieses Lied zu veröffentlichen oder gab es da andere Umstände dafür?
Nee, auf alle Fälle. Also es wurde, ich glaube, 96 oder 95 wurde das Lied geschrieben. Und da ist es passiert. Das ist also direkt danach entstanden. Und quasi damit, dass wir es jetzt wieder veröffentlichen, geben wir der Message des Textes recht. Also er wird nicht vergessen. Er ist immer noch da.
Apropos Vergangenheit, wird es live von euch auch alte Sachen geben?
Nein. Also das Programm der CD wird natürlich komplett gespielt. Hinzu kommen zwei Nummern, die neu sind, die also dann bei einem etwaigen nächsten Veto-Album darauf zu finden sein werden. Neu sind beziehungsweise auch alt, ein älteres Stück dabei ist, welches wir halt ins heutige Jahrtausend geholt haben. Und des Weiteren noch eine Covernummer von den Kollegen von Megahertz. Das ist erstmal unser Live-Set jetzt und wir versuchen es peu à peu mit neuen Sachen aufzustocken, so schnell es geht. Die ganz alten Geschichtchen, da sind einfach Sachen dabei, Das hat man mir abgenommen, als ich 17, 18 war. Ich bin jetzt 32, also ich muss jetzt nicht mehr übers Wichsen singen, auch wenn es ein lustiges Lied ist. Aber ich habe keine Lust mehr.
Wird es bei eurer Tour einen Support geben oder tretet ihr alleine auf?
Es wird einen Support geben. Es ist eine total witzige Kapelle aus Bonn. Die heißen Alle im Schrank. Und die machen, ja, die covern Musik auf ihre eigene Art und Weise, die einem einfach die Freudentränen ins Gesicht treibt. Zum Beispiel sowas wie Take on Me von Aha in einer Garagenpunk-Version, wo dann auch, weil kein Keyboard da ist, der Sänger dann da 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 halt einfach singt und er kommt dann auch gar nicht so hoch, sondern schreit einfach und es ist Party pur. Also es geht einfach nur ab. Und
So wie Wild Al Yankovic.
genau, es ist halt einfach Party. Also da wird, glaube ich, keiner, da kann man lange rätseln, immer was für einen Song machen sie jetzt wieder und dann lacht man sich tot und tanzt ab. Perfekte Vorband.
Im Gegensatz zu Mit Leib und Seele ist das zweite Ich mit 47 Minuten sehr überschaubar von der Gesamtlänge her. Habt ihr euch bewusst dieses Mal für weniger Material entschieden oder hat sich das einfach so ergeben?
Veto hat über 100 Songs geschrieben seit 1993 und wir haben uns hingesetzt, also einiges wurde veröffentlicht, einiges wurde live aufgeführt, einiges wurde noch nie aufgeführt oder veröffentlicht und das haben wir alles durchgeforstet. Für uns ist dieses Album so was wie, ja, since 93 so ungefähr, ne? Also past to present. Einfach so ein kleiner Überblick, damit die Leute, die jetzt irgendwo nicht gerade zufällig in Gröbenzell gewohnt haben und Veto und der Hexe mal live gesehen haben, mal die Band überhaupt erstmal kennenlernen. Und das ist so einfach so best of für uns. Die anderen Songs sollen Liebhaber haben sie, aber die wollten wir nicht veröffentlichen. Wir haben einfach alles weggestrichen, was das Bild verzerren würde. Und das neue Veto gibt es dann mit dem nächsten Album, sprich mir neue Songs. Also wir werden diesen Stil beibehalten und mit dem nächsten Album gibt es dann neue Songs. Aber jetzt haben wir quasi mal die Vergangenheit abgefrühstückt und haben endlich die Songs auf dem Album, die es verdient haben, veröffentlicht zu werden.
Auch in der entsprechenden Qualität.
Und auch in der entsprechenden Qualität, genau.
Sind eure Planungen, was Veto betrifft, derzeit eher national orientiert oder gibt es auch Überlegungen, Veto über die deutschen Grenzen hinaus bekannt zu machen und eventuell auch Kooperationen mit anderen Bands einzugehen?
Ja, in erster Linie natürlich Deutschland und jetzt vom deutschen Markt aus betrachtet ist Österreich und Schweiz natürlich eins. Alles Weitere muss man jetzt erstmal, man muss jetzt erstmal, wir sind jetzt wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Wir haben auch ein riesiges Glück gehabt, dass Leute dieses Thema überhaupt anfassen. Und schauen wir einfach mal. Also wir gucken jetzt mal, was passiert und wir werden auf das, was passiert, dann reagieren.
Verbindet man deine Stimme und die Besetzung nicht so sehr mit Schandmaul, um objektiv sein zu können, beziehungsweise Veto als eigenständiges Projekt zu sehen?
Genau, diese Frage stellen wir uns auch. Keine Ahnung. Also wir haben das einzige Argument, was wir haben, ist, dass es wirklich was anderes ist. Dass das, was sich verbindet, ist der Klang meiner Stimme. Gut. Und dass es schon vorher da war. Mehr Argumente haben wir nicht. Wir sind gespannt, was die Medienlandschaft draus macht. Ob sie was macht. Was der Fan draus macht. Ich meine, rein musikalisch habe ich es vorhin schon mal erwähnt. Der Schandmaul-Fan, der jetzt glaubt, er hört Schandmaul ohne Flöte und Geige, das stimmt halt einfach nicht. Es ist was anderes. Und wir werden sehen, ob die Leute da irgendwie offen genug sind, das zu differenzieren.
Wenn Schandmaul Märchenerzähler sind, was sind dann Veto?
Ich habe mal einen lustigen Satz gehabt, irgendwie, wenn Schandmaul Geschichten aller Herr der Ringe und Tolkien erzählt, dann erzählt Veto à la Stephen King. Und wenn Schandmaul inspiriert ist durch die Fantasie, dann sind wir durch die Tageszeitung inspiriert.
Zum Schluss, du hast es vorhin selber angesprochen. Seid ihr die neue deutsche Härte, also auch so in Verbindung mit Bands wie Rammstein? Also neue deutsche Härte ist ja sowas, das ist der Begriff, mit dem man versucht, diese Musik allgemeintauglich zu machen.
Ja. Ja, der Begriff ist mehr als abgedroschen und ich würde niemals auch nur im Ansatz es wagen, mich mit Rammstein auf eine Stufe zu stellen. Also Rammstein ist Rammstein, das ist ganz was Eigenes. Eine der erfolgreichsten Bands Deutschland weltweit. Also nein, wir machen harte deutsche Rockmusik mit kritischen Texten. Und keine Ahnung, in den 80er Jahren wäre es wahrscheinlich irgendein sozialkritischer Text gewesen, so von wegen der erhobene Zeigefinger. Die Zeiten sind auch seit den 80ern vorbei. Wir hauen jetzt mit der nackten Hand auf die Stirn und gucken und versuchen einen Fleck zu hinterlassen, dass die Leute drüber nachdenken, was sie gerade gehört haben. Also mit dem Stil habe ich echt ein Problem, einen zu finden, weil ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt einen Begriff dafür erfinde, erfinden 200 Journalisten einen anderen. Ich warte einfach mal ab und dann sage ich dir irgendwann beim nächsten Interview, was für eine Schublade wir denn letztendlich geworden sind.
Gibt es noch irgendetwas, was du Leuten, denen der Begriff Veto überhaupt kein Begriff ist, sagen willst?
Ist auf jeden Fall eine Musik, die, wenn er die zu laut zu Hause auftritt, kriegt er von Mama und Papa Ärger. Also dann sagen sie, mach mal den Krach leiser. Also von daher ist das was, mit dem man durchaus sich dann wieder vom Pop-Einheitsgedudel absetzt.